Wenn das Volk sich eine Wand baut, übertünchen sie dieselbe mit Kalk. So sprich zu den Tünchern, die mit Kalk tünchen, die Wand wird einfallen. Hesekiel 13. Es brauchte nur wenig, so unendlich wenig, um sich auf der anderen Seite der Grenze wiederzufinden, hinter der alles seinen Sinn verlor. Die Liebe, die Überzeugung, der Glaube, die Geschichte. Milan Kundera, das Buch vom Lachen und Vergessen. Prolog. Washington D.C., April 2017. Keller sieht den kleinen Jungen und im selben Augenblick das Aufblitzen einer Reflexion im Sucher. Das Kind hält die Hand seiner Mutter, betrachtet die in den schwarzen Stein eingravierten Namen und Keller fragt sich, ob es jemanden sucht, einen Großvater oder einen Onkel vielleicht, oder ob Mutter und Sohn einfach so am Ende eines Spaziergangs über die National Mall zum Denkmal der Vietnam-Veteranen gekommen sind. Die Wand wurde in den Boden des Parks eingelassen, versteckt wie ein mit Schuld behaftetes Geheimnis, eine persönliche Schande. Hier und dort haben trauernde Blumen abgelegt, Zigaretten oder sogar kleine Schnapsfläschchen. Vietnam war lange her, hatte in einem anderen Leben stattgefunden, aber seither hatte Keller seinen eigenen Krieg gekämpft. Auf der Wand sind keine Schlachten vermerkt, kein Khe San, Quang Tri und keine Hamburger Hills. Vielleicht, weil wir jede einzelne Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren haben, denkt Keller. So viele Tote für einen sinnlosen Krieg. Bei früheren Besuchen hier hatte er Männer an die Wand gestützt, wie Kinder schluchzen sehen. Das Gefühl der Trauer ist herzzerreißend und überwältigend. Heute sind vielleicht 40 Menschen hier. Einige von ihnen sehen aus wie Veteranen, andere sind Angehörige, die meisten aber wahrscheinlich Touristen. Zwei ältere Männer in den Uniformen und mit den Kappen der Veterans of Foreign Wars helfen den Besuchern, die Namen ihrer Lieben zu finden. Jetzt befindet Keller sich erneut im Krieg gegen die Drug Enforcement Agency, DEA, den Senat der Vereinigten Staaten, die mexikanischen Drogenkartelle, ja sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und sie sind alle dasselbe, dieselbe Einheit. Jede Grenze, an deren Existenz Keller einst glaubte, wurde überschritten. Einige wollen ihn zum Schweigen bringen, ins Gefängnis stecken, vernichten, einige vermutlich sogar töten. Er weiß, dass er polarisiert, zum Inbegriff des Grabens wurde, der sich zu vergrößern und das Land zu spalten droht. Er hat einen Skandal ausgelöst, Ermittlungen von den Schlafmondfeldern Mexikos bis zur Wall Street und ins Weiße Haus angeschoben. Es ist ein warmer Frühlingstag, angenehm windig, Kirschblüten schweben durch die Luft. Marisol spürt, was er empfindet, nimmt seine Hand. Jetzt sieht Keller den Jungen und dann, rechts von ihm, vom Washington Monument her, etwas aufblitzen. Keller stürzt sich auf Mutter und Kind, stößt sie zu Boden, dann dreht er sich um, will Marie abschirmen. Die Kugel lässt Keller wie einen Kreisel herumwirbeln, sie streift ihn am Kopf. Blut fließt ihm in die Augen und er sieht im wahrsten Sinne des Wortes rot, streckt die Hand aus und zieht Marisol zu sich herunter. Ihr Gehstock fällt klappernd auf den Weg. Keller schützt sie mit seinem Körper. Weitere Kugeln schlagen über ihnen in die Wand. Er hört Rufe und Schreie. Jemand brüllt: Es wird geschossen! Keller blickt auf, schaut sich um und sieht, dass die Schüsse aus Südosten kommen. Circa 10 Uhr hinter einem kleinen Gebäude, in dem, wie er sich erinnert, Toiletten untergebracht sind. Er tastet nach der Sig Sauer an seiner Hüfte, aber dann fällt ihm wieder ein, dass er unbewaffnet ist. Der Schütze steigt auf Automatik um. Kugeln prasseln an den Stein über Keller, Namen platzen ab. Menschen liegen flach auf dem Boden oder kauern an der Wand. Einige wenige krabbeln über die niedrigen äußeren Enden der Mauer und rennen zur Constitution Avenue. Andere bleiben einfach verdattert stehen. Keller schreit: Runter! Es wird geschossen! Runter! Aber er merkt, dass das nichts bringt und dass das Denkmal zur tödlichen Falle geworden ist. Die Wand bildet ein breites V und entlang des schmalen Wegs gibt es nur zwei Ausgänge. Ein Pärchen mittleren Alters rennt zum Ausgang auf der Ostseite, dem Schützen entgegen und wird sofort getroffen. Sie kippen um wie Figuren in einem abscheulichen Videospiel. »Marie«, sagt Keller, »wir müssen hier weg.« »Okay, mach dich bereit.« Er passt eine Feuerpause ab. Der Schütze lädt nach. Dann steht er auf, packt Marie und wirft sie sich über die Schulter. Er trägt sie zum Ausgang auf der Westseite, wo sich die Wand bis auf Hüfthöhe absenkt, schiebt sie hinauf und darüber, setzt sie hinter einen Baum. »Bleib unten!« schreit er. »Bleib da! Wo gehst du hin?« Es wird wieder geschossen. Keller springt zurück über die Wand, beginnt die Menschen Richtung Südwestausgang zu treiben. Er packt eine Frau mit einer Hand am Genick, drückt ihren Kopf herunter und schiebt sie voran, schreit, hier lang, hier lang! Aber dann hört er das schrille Pfeifen einer Kugel und den dumpfen Einschlag, als diese sie trifft. Die Frau taumelt und sackt auf die Knie, umklammert ihren Arm, während ihr das Blut schon zwischen den Fingern hindurchrinnt. Keller versucht, sie hochzuziehen. Eine Kugel zischt vorbei an seinem Gesicht. Ein junger Mann kommt angelaufen, streckt die Arme aus nach der Frau. »Ich bin Sanitäter!« Keller übergibt sie, dreht sich um und treibt weiter Menschen vor sich her, weg von den Schüssen. Wieder sieht er den Jungen, der sich an die Hand seiner Mutter klammert, die Augen vor Angst weit aufgerissen, während die Mutter ihn weiter vor sich herschiebt, ihn mit ihrem Körper abzuschirmen versucht. Keller legt ihr einen Arm um die Schulter und drückt sie im Weitergehen tiefer herunter. Er sagt, ich hab sie, laufen Sie weiter! Ganz hinten an der Wand bringt er sie in Sicherheit und geht dann wieder zurück. Erneut entsteht eine Pause. Der Schütze wechselt offenbar den Ladestreifen. Oh Gott, denkt Keller. Wie viele hat er bloß? Mindestens noch einen, denn jetzt wird erneut geschossen. Menschen stolpern und fallen. Sirenen heulen und jaulen. Hubschrauberrotoren pulsieren in einem tiefen, vibrierenden Bass. Keller packt einen Mann, will ihn weiterziehen. Aber eine Kugel trifft ihn in den Rücken und er fällt Keller vor die Füße. Die meisten haben es jetzt über die Westseite geschafft. Andere liegen auf dem Weg, wieder andere im Gras, weil sie hatten fliehen wollen und in die falsche Richtung gerannt waren. Eine fallengelassene Wasserflasche läuft gluckernd auf dem Gehweg aus. Ein Handy mit gesprungenem Display klingelt auf dem Boden neben einem Souvenir, einer kleinen billigen Linkenbüste, das Gesicht mit Blut bespritzt. Keller schaut nach Osten und sieht einen Officer der Parkpolizei mit gezogener Pistole, der heldenhaft auf das Toilettenhäuschen zustürmt und von mehreren Kugeln in die Brust getroffen zu Boden geht. Keller lässt sich fallen und kriecht auf dem Bauch zu ihm, tastet am Hals nach seinem Puls. Der Mann ist tot. Keller macht sich so flach wie möglich, während weitere Kugeln in den leblosen Körper schlagen. Er schaut auf und glaubt, den Schützen zu entdecken, der hinter dem Toilettenhäuschen kauert und einen weiteren Ladestreifen einlegt. Art Keller hat den größten Teil seines Lebens in einem Krieg auf der anderen Seite der Grenze gekämpft. Und jetzt ist er zu Hause. Der Krieg ist mit ihm gekommen. Keller nimmt die Waffe des Polizisten, einen 9mm Glock, und bewegt sich zwischen den Bäumen auf den Schützen zu. Buch 1. Mahnmale. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Platon. Monster und Geister. Monster und Geister sind real. Sie leben in uns und manchmal gewinnen sie. Stephen King. 1. November 2012. Art Keller kommt aus dem guatemalischen Dschungel wie ein Geflohener. Er hinterlässt ein Schlachtfeld. In dem kleinen Dorf Dos Eres liegen Leichenberge. Einige der Toten sind in den schwelenden Resten eines Feuers verbrannt, andere auf der Lichtung liegen geblieben, wo sie niedergemäht wurden. Die meisten sind Narcos, Killer im Auftrag eines der Kartelle, die vermeintlich herkamen, um Frieden zu schließen. In Wirklichkeit aber nur, um einander in einen Hinterhalt zu locken und gegenseitig zu vernichten. Sie handelten Frieden aus, ein Abkommen, doch bei der ausschweifenden Versöhnungsfeier zogen die Zetas Schusswaffen, Messer und Macheten und schlachteten die Sinaloaner ab. Keller geriet buchstäblich durch Zufall dort hinein. Der Helikopter, in dem er saß, wurde von einer Rakete getroffen und stürzte schlingernd mitten ins Feuergefecht. Dennoch ist er kaum unschuldig, denn gemeinsam mit Adan Barrera, dem Boss der Sinaloaner, hatte er geplant, mit Hilfe eines Söldnertrupps dort einzufallen und die Zetas zu eliminieren. Barrera wollte seine Feinde reinlegen. Das Problem war nur, dass diese ihm zuvor kamen und ihn zuerst reinlegten. Aber die beiden Personen, gegen die Kellers Mission sich hauptsächlich richtete, die Anführer der Zetas, sind tot. Der eine enthauptet, der andere als lebende Fackel verbrannt. Danach zog Keller, wie sie es im Zuge ihrer unheilvollen Waffenruhe vereinbart hatten, in den Dschungel, um Barrera zu suchen und rauszuholen. Keller kam es vor, als hätte er sein gesamtes Erwachsenenleben lang Adán Barrera verfolgt. Nach 20 Jahren hatte er Barrera endlich in den Vereinigten Staaten hinter Gitter gebracht, nur um mit ansehen zu müssen, wie er in ein mexikanisches Hochsicherheitsgefängnis verlegt wurde, aus dem ihm prompt die Flucht gelang und wie er anschließend als Pate des Sinaloa-Kartells zu mehr Macht gelangte als je zuvor. Keller kehrte also nach Mexiko zurück, um Barrera erneut zu suchen, und verbündete sich 8 Jahre später mit ihm, um gemeinsam mit ihm die Zetas zu eliminieren. Das größere von zwei Übeln. Und es war gelungen, aber Barrera war verschwunden. Und jetzt geht Keller weiter. Für eine Handvoll Pesos, die er den Grenzbeamten zusteckt, kommt er nach Mexiko und läuft die 10 Meilen bis ins Dorf Campeche, von wo aus sie den Überfall geplant hatten. Oder besser gesagt, er wankt. Sein Adrenalinspiegel ist nach der Schießerei inzwischen wieder gesunken. Jetzt spürt er die Sonne und die Hitze des nahen Regenwaldes. Seine Beine schmerzen, seine Augen brennen. Es riecht nach Rauch, Feuer und Tod. Den Gestank von verbranntem Fleisch vergisst man nie wieder.